Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gespräch. Ich habe die Ehre und die Freude, heute mit Oscar Lafontaine zu sprechen. Herr Lafontaine, vielen Dank, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind.
Bin gerne gekommen.
Wir sind hier in Saarbrücken. Ich habe heute hier einen Vortrag und wir sprechen noch vor dem Vortrag zusammen. Es ist ja so, dass ich Ihre Arbeit sehr schätze. Ich möchte das offen hier sagen. Ich habe auch Ihr Buch gelesen, Amiga Home. Es sind 38.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Ich bin ja Schweizer und ich schaue das so von außen an und denke immer, es sind schon viele Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen. Warum sind immer noch 38.000 US-Soldaten hier? Und dann, was ich mich dann frage, wer in Deutschland engagiert sich eigentlich dafür, dass diese Soldaten nach Hause gehen? Dann sehe ich, der Oscar Lafontaine. Aber wer sonst noch, wenn ich so fragen darf?
Ja, das war zu Zeiten der Friedensbewegung, war das der Wille, also all derjenigen, die sich an der Friedensbewegung beteiligt haben. Das war in den 80er Jahren, das ist jetzt auch schon 40 Jahre her. Damals haben wir gesagt, die USA soll sich zurückziehen, weil sie letztendlich ja nach unserer Auffassung nicht den Frieden stabilisiert, sondern eher den Frieden gefährdet. Und dann ist das mehr und mehr wieder eingeschlafen, diese ganze Diskussion. Es gab auch die Forderung, dass man zumindest aus der militärischen Infrastruktur ausscheidet, weil das ist ja ganz wichtig. Es geht ja eigentlich um die militärische Infrastruktur. Es geht nicht so sehr um, wenn die Soldaten hier wären und Spazierstöcke hätten, das wird ja keinen Menschen stören. Und da haben wir die Diskussion darauf konzentriert, weil wir konnten damals anknüpfen an de Gaulle, an Frankreich, der auch mal ausgeschieden ist. Wir hatten die Situation eine lange Zeit auch in Spanien und so weiter und haben immer gesagt, ja, wenn andere Länder nicht in der militärischen Infrastruktur sind, dann können die Deutschen das ja auch und dann natürlich begründet, wenn wir hier Raketen aufstellen, dann werden alle russischen Raketen auf Deutschland gerichtet sein und das kann ja unsere Sicherheit nicht erhöhen. Und heute ist es ja genauso, die Soldaten sind nicht hier, wie viele glauben, uns zu beschützen, sondern sie sind einfach hier, weil die USA in der ganzen Welt Militärstationen haben, um ihre Vorherrschaft zu stabilisieren, aus ihrer Sicht militärisch abzustützen. Und diese Soldaten sind hier eben, um die Kriege im Vorderen Orient mitzubedienen. Also Ramstein ist das Drehkreuz, das ist gar nicht weit von hier.
Wie viele Kilometer ist von hier nach
Das
Ramstein?
sind von hier etwa so 50
Ja,
Kilometer
50
in
Kilometer.
der Größenordnung. Und dann auch die anderen Hauptquartiere, wo sind ja in Deutschland. Der Drohnenkrieg muss über Deutschland laufen. Also wir führen jeden Tag einen völkerrechtswidrigen Krieg von Deutschland aus, sind beteiligt. Und deshalb müssen wir das immer wieder thematisieren und müssen den Leuten klar machen, dass das eben kein Segen für Deutschland ist, sondern dass es eben Deutschland eher gefährdet.
Aber die Bürger, wenn ich das so in meinen Vorträgen herausspüre, die wollen das nicht. Also die wollen eigentlich gar nicht an einem Drogenkrieg beteiligt sein. Die wollen eigentlich auch kein Rammstein. Natürlich kann man sagen, das sind die Bürger, die zu meinen Vorträgen kommen. Ist natürlich auch vielleicht nicht jetzt der ganze Querschnitt von der Gesellschaft. Aber ich merke einfach, viele Deutsche orientieren sich an dieser Losung "Nie wieder Krieg", dass ich da eigentlich eine gute Losung sehe. Aber dann frage ich, welche Partei setzt dich denn dafür ein, dass Rammstein geschlossen wird?
Da setzt sich also praktisch nur oder setzte sich ein die bisherige Partei, die Linke, die ja jetzt sich aufspaltet, weil eben auch in der Linken einige eben für Waffenlieferungen in der Ukraine plädiert haben, was natürlich dann an die Kernbotschaft linker Parteien geht, denn es war also querbeet nach dem Kriege Konsens in Deutschland, dass wir keine Waffen in Spannungsgebiete, also in Kriegsgebiete liefern. Und das wurde dann langsam, langsam aufgeweicht. Und heute ist es ja so, dass durch den Ukraine-Krieg, der mit einer riesigen Propagandawelle begleitet war, dass die Leute wieder glauben, die Russen bedrohen uns. Wenn man heute abstimmen würde in Deutschland, würde ich mal schätzen, dann würden sie für die NATO stimmen und damit für die US-Einrichtung. Da sind wir ja bei einem Punkt. Die meisten Leute meinen eben NATO. Die NATO ist was Gutes oder so. In meinen Vorträgen sage ich immer, die NATO können wir vergessen, es geht nur um die USA. Die anderen haben nichts zu sagen, um das etwas überspitzt zu formulieren. Wenn die USA nicht mehr in der NATO wäre, dann wäre die ein Bündnis ganz anderer Art, denn die USA sind eine aggressive Weltmacht. Das haben die meisten noch nicht verstanden, dass eine aggressive Weltmacht kein Verteidigungsbündnis anführen kann. Jede Macht könnte ein Verteidigungsbündnis anführen, aber nicht die Macht, die überall in der Welt Kriege führt. Das ist ja völlig widersprüchlich. Und deshalb ist das ein Thema, das wir wieder ins Bewusstsein heben müssen in der politischen Debatte, dass die USA eben eine aggressive Weltmacht sind und dass sie daher nicht einem Verteidigungsbündnis angehören können, dem auch Deutschland angehört. Denn wir sehen ja, die ganzen Kriege der letzten Zeit haben irgendwie immer was mit den USA zu tun.
Ja, immer.
Der Ukraine-Krieg, das ist ja eine meiner Thesen und die stützen Sie ja auch, ist kein Krieg der Ukraine gegen Russland oder Russland gegen die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist ein seit Jahrzehnten vorbereiteter Krieg der USA gegen Russland, um Russland zu schwächen. Nichts anderes.
Ich sehe es genau gleich.
Ja, und deshalb muss man eben da versuchen, diese Propagandawelle zu durchbrechen. Und das ist das eigentliche Hauptproblem. Wie kann man diese Vergiftung, die eben eintritt, wenn man immer wieder die Lügen hört und dann irgendwann glaubt, wie Orwell ja schon vorausgesagt hat, das ist die Wahrheit. Mhm. Der hat das genial erkannt, was da eigentlich läuft. Und wenn also diese Propaganda so lange wirkt, dass eben alle meinen, ja, das ist ja so der böse Russe, der hat also angegriffen und die USA brauchen wir, um uns zu schützen, dann ist es eben wirklich die Aufgabe, durchzubrechen und zu sagen, das stimmt alles nicht, und immer wieder nach dem Motto steht der Tropfen, hüllt den Stein, zu versuchen, das aufzubrechen. Und deshalb bin ich auch gerne Ihrer Einladung gefolgt und zu unserem Gespräch gekommen, weil ich das sehr schätze, dass Sie zu denen gehören, die immer wieder versuchen, die Leute mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Nicht im polemischen Sinne, dass man irgendetwas erzählt, was nicht stimmt, oder dass man einem Anti-Amerikanismus huldigt, was ja auch eine Totschlagkeule in der Argumentation ist, oder dass man ein Putin-Versteher ist, eines der dümmsten Wörter, die in der Diskussion überhaupt gebraucht werden. Wir bräuchten Putin-Versteher in Deutschland, die wüssten, was also diesen Präsidenten der UdSSR bewegt. Ich sage in letzter Zeit immer, wir brauchen wieder Deutschland-Versteher oder Scholz-Versteher wäre etwas unpassend jetzt wieder bei meiner Wertschätzung dieser Person. Aber Deutschland-Versteher in dem Sinne, dass sie wissen, was die Interessen der Deutschen und der europäischen Bevölkerung sind. Und die sind ganz einfach. Wir wollen nicht in einen Krieg verwickelt werden. Und solange wir den jetzigen Weg gehen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einen Krieg verwickelt werden.
Ist es denn, also meine Position ist ja die, dass ich sage, Deutschland wäre besser beraten, wenn man aus der NATO austreten würde. Finden Sie das zu extrem eine Forderung?
Ich formuliere es eben immer anders. Deutschland sollte einem Verteidigungsbündnis angehören, dem die USA nicht angehört. Deswegen sage ich immer,
gibt es solches? Gibt es ein solches?
Nein, das müsste man natürlich bauen. Ja. Also in dem Moment, wenn es gelänge, den USA zu sagen, scheide du aus der NATO aus, wäre das ja praktisch gegeben. Dann könnte man das Europäische Haus, das ja auch Gorbatschow gefordert hat, aber nicht nur Gorbatschow, es hat auch Jelzin das gefordert, Putin hat es mehrfach gefordert, die wollten ja alle in die NATO, das heißt, die wollten im Grunde genommen ein Verteidigungsbündnis haben mit den Europäern und wenn es geht natürlich auch mit den Vereinigten Staaten, aber da eben die Vereinigten Staaten eben eine aggressive Militärmacht sind, die eben die Welt erobern und beherrschen will, haben sie alles getan, um diese Vision zu zerstören. Das heißt, es kommt auf die Vereinigten Staaten an. Deshalb habe ich immer dafür geworben, die NATO umzuwandeln, damit die Leute nicht erschrecken. Ihr Schutzschirm wird plötzlich weggezogen. Also nicht gesagt, wir wollen aus der NATO raus, sondern wir wollen sie umwandeln in ein defensives Verteidigungsbündnis unter Beteiligung Russlands. Und wenn die USA ihre Weltmachtträume aufgeben, auch unter Beteiligung eben der Vereinigten Staaten.
Ich habe, das haben Sie sicher auch beobachtet, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesehen, der nach China gereist ist. Und dann hat er gesagt, ja, er sieht die Spannungen zwischen China und Taiwan. Und dann ist er zurückgekommen nach Europa und hat gesagt, also er als Franzose hätte jetzt keine Lust, im Rahmen der NATO zusammen mit den USA in Taiwan gegen China zu kämpfen. Ja, hat er klar gesagt. Und ich finde das einfach Wir haben den Ukraine-Krieg ja schon angesprochen. Der Ukraine-Krieg, so wie ich das verstehe, ist eben ein Stellvertreterkrieg, den die USA geführt haben. Und jetzt sieht es so aus, als ob sie ihn verlieren. Deutschland ist mit den USA zusammen in diesen Krieg eingestiegen, hat Leopard-Panzer geliefert. Wir wissen das, das ist auch diskutiert in der Bevölkerung. Aber wenn man sich das jetzt noch ein bisschen weiter dreht und sagt, ja, ist es denn überhaupt denkbar, dass Deutschland auch zum Beispiel im Rahmen einer NATO-Partnerschaft zusammen mit den USA auf der Seite von Taiwan kämpft gegen China. Da wäre die Sache wäre dort so richtig ad absurdum. Man war ja schon in Afghanistan, ja, 20 Jahre. Ist das überhaupt denkbar, dass man eine so große blinde Gefolgschaft gegenüber den USA hat, dass man zusammen mit den USA Taiwan verteidigen würde?
Ja, bei dem jetzigen politischen Führungspersonal, das ich ja einigermaßen kenne, bei dem ich niemanden sehe, der also wirklich die außenpolitische Debatte der letzten Jahrzehnte intensiv verfolgt hat, wäre das denkbar. Sie sind also in blinder Gefolgschaft zur USA, erkennen die Interessen Deutschlands und Europas überhaupt nicht und meinen einfach, wenn man den USA folgt, ist man auf der sicheren Seite, so ungefähr. Und es ist ihnen gar nicht, es kommt ihnen ganz ins Bewusstsein, einmal zu fragen, was haben die USA eigentlich in der Ukraine verloren? Mhm. Oder was haben die in Taiwan verloren? Überhaupt nichts.
Oder in Afghanistan.
Verloren. Ja, der Letzte, der also zum Beispiel als Sozialdemokrat gesagt hat, dass das der falsche Weg ist, war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der auf seine trockene Art immer gesagt hat, in Afghanistan haben wir nichts verloren.
Und Recht hatte er, oder?
Ja, und Recht hatte er.
Natürlich. Und der Willy Brandt hätte doch auch nie Waffen an die Ukraine geliefert, ja, oder? Also ich kenne ja Willy Brandt nicht, ja. Aber Sie sind ja wirklich jetzt ein Mann mit viel Erfahrung. Mhm. Wenn ich manchmal denke und sage, Willy Brandt hätte nie wie Olaf Scholz sich an die Seite von Zelensky gestellt und dann Krieg gegen Russland geführt, würden Sie das bestätigen? Ist
ja,
das so?
Kann man in jedem das so Fall. Sagen? Ich meine, sein Lebenswerk war ja Frieden und Ausgleich mit dem Osten. Er hat das ja früh erkannt, dass eben nachdem jetzt diese sogenannte Westintegration erfolgt war, hat er ja erkannt, dass er Frieden mit dem Osten suchen will, auch wenn die USA es nicht wollen. Er war inspiriert also von zwei Leuten aus den USA, einmal von George Kennan, ja, der ja eben schon in den 50er Jahren Vorträge gehalten hat, nachdem er zuerst das Containment entwickelt hatte, hat er dann eben dieses Disengagement, das Auseinanderrücken der Truppen und so weiter entwickelt. Und das war ja nachher das große Thema in Mitteleuropa, auch die Raketenfrage, Auseinanderrücken der Raketen, Abbau der Raketen. Das war ja ein wirklich genialer Mann, dieser George Kennan. An dem hat sich Brandt unter anderem orientiert. Und dann an dem Kennedy nach der Kuba-Krise, weil Kennedy nach der Kuba-Krise ja die berühmte Friedensrede gehalten hat, in der also praktisch politische Vorstellungen entwickelt hat, die wir auch unterschreiben könnten. Genau. Und Brandt hat sich damals daran erinnert und hat da entlang argumentiert, so dass die USA, was ja immer gut war, nicht sagen könnten, was spinnt der eigentlich darum. Er konnte sich immerhin auf zwei renommierte Politiker der USA berufen, auch Leute vom Schlage Kennans oder Kennedys gibt's ja derzeit in den USA nicht.
Also im Moment gibt es sie nicht.
Was man da also an politischem Personal sieht, das ist ja nicht so viel besser als das europäische Führungspersonal.
Ja. Also ich habe eben diesen Eindruck auch, dass eigentlich George Kennan ja, vielleicht auch, dass die ganzen Zuschauer das wissen, dann auch gewarnt hat, 97 in einem Artikel der New York Times vor der NATO-Osterweiterung, und George Kennan eben ein kluger amerikanischer Historiker, aber Bill Clinton hat sich eigentlich nicht darum gekümmert, hat dann Polen 99 in die NATO reingenommen, Ungarn, Tschechien, dann 2004 kommen Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien. Also die NATO hat sich ja eindeutig ausgedehnt. Und vielleicht an dieser Stelle einfach, dass das auch alle verstehen. Wir meinen ja, wenn wir über die USA sprechen, nicht über die 330 Millionen Menschen, die in den USA wohnen. Und wenn wir über Deutschland sprechen, meinen wir auch nicht die 80 Millionen Menschen, sondern meinen die Exekutive und dort den Präsidenten. Und da habe ich einfach den Eindruck, dass Menschen wie jetzt ein US-Präsident Joe Biden, weder im Interesse der amerikanischen Bürger, die haben ja ein großes Armutsproblem, da haben sie ein Gesundheitsproblem, da haben sie ein Drogenproblem, das ist ein Infrastrukturproblem und so weiter. Die Lebenserwartung geht zurück in den USA. Und da bin ich schon erstaunt, warum sich denn ein Kanzler Olaf Scholz an die Seite des Weißen Hauses stellt und so dieses Gefühl vermittelt, wir sind dann auf der Siegerseite, weil die Welt verändert sich ja. China, die BRICS-Staaten, eine multipolare Welt entsteht. Was sind die Gründe, das werde ich immer wieder gefragt, die Frage habe ich schon lange davon geträumt, Ihnen die Frage weiterzugehen. Was sind eigentlich die Gründe, dass Washington so großen Druck auf Berlin ausüben kann, dass man zusammen nach Afghanistan geht, dass man zusammen nach Syrien geht, dass man sofort Panzer in die Ukraine liefert, dass man ukrainische Soldaten in Deutschland ausbildet, also dass man einfach eine Treue, eine Pentagon- und Weißen Haus-Treue hat, ohne die eigenen nationalen Interessen zu verfolgen. Warum ist das so?
Das ist ja das Entscheidende. Wie ist es gekommen, dass eben eine Generation jetzt in Deutschland die Politik bestimmt, die von dieser Tradition, die ja Deutschlands Ansehen der Welt wiederhergestellt hat, die Tradition der Entspannungspolitik oder so, keine Ahnung mehr. Willy Brandt, Helmut Schmidt hat sie auch gestützt, Helmut Kohl.
Aber Kohl hätte auch keine Waffen in die Ukraine geliefert.
Er hat sich auch darauf bezogen, Kohl auf die Entspannungspolitik. Es gibt ja hier nur etwas anderes, was man nicht oft genug sagen kann. Auch die jetzt an der Regierung sich befindenden Politiker sagen alle, wir sind besonders Israel verpflichtet, weil eben die Shoah von den Deutschen zu verantworten war, also die Ermordung von 6 Millionen Juden. Mhm. So, und dann, wenn irgendwelche Gedenkfeiern sind an dieses Verbrechen, wird immer wieder beschworen, dass das uns doch moralisch verpflichtet und so weiter und so weiter. Und mir ist schon als Student aufgefallen, dass da auf der anderen Seite etwas fehlt, dass nämlich da ja 25 Millionen Menschen in der Sowjetunion ums Leben gekommen sind, also dass da sicherlich Millionen Russen, das ist ja nicht genau gezählt, was war ja die Sowjetunion, ums Leben gekommen sind, dass eben über 3 Millionen Soldaten und Gefangene aus der Sowjetunion hier verhungert sind und so weiter. Und dann verpflichten die uns zu nichts. Mhm. Wie kann man auf der einen Seite unter Bezugnahme auf unsere Verantwortung, historische Verantwortung, sagen, die Sicherheit Israels ist unser Staatsraison. Und man kann dann sagen, heute, trotz also von 25 Millionen Toten in der Sowjetunion, ist also jetzt die Feindschaft zu Russland unsere Staatsraison.
Es ist geht also logisch völlig, nicht
ja,
auf, oder?
Ja, es
geht
also,
logisch nicht auf.
Ja, es ist ja völlig irre im Grunde genommen.
Weil man müsste eigentlich sagen, dort, wo es Leid gegeben hat, in der Shoah und auch an der Ostfront, ja. Dort müssen wir jetzt die Freundschaft pflegen.
Genau.
Und im Fall von Israel pflegt man es, im Fall von Russland ja, macht man das ja. Gegenteil.
Ja, und vor allen Dingen keine Waffen mehr liefern, mit denen Juden getötet werden oder mit denen jetzt eben Russen getötet werden. Mhm. Und deshalb ist das ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass viele Bekenntnisse in der Öffentlichkeit leider Lippenbekenntnisse sind und dass das Entscheidende fehlt, nämlich das Mitleiden. Was man in Anspruch nimmt, man sagt, ich bin so erschüttert über den Mord an 6 Millionen Juden und deshalb habe ich mir geschworen, mein Leben lang Politik zu machen, dass das nie mehr wieder passiert und so. Und ich guck mir das immer genau an, höre mir das auch genau an und ich glaube ihnen nicht, weil sie im nächsten Moment solche Verpflichtungen gegenüber anderen überhaupt nicht empfinden. Das heißt, Mitleid kann man ja nicht nach Nationen aufspalten. Mhm. Mitleid kann man eben auf Menschen, mit Mitmenschen empfinden. Und das ist ja hochaktuell. Jetzt ist ja die Sache wieder deutlich geworden. Also man kann nicht Mitleid haben, wenn eben Babys diesem Massaker der Hamas zum Opfer gefallen sind, aber kein Mitleid jetzt haben, wenn die Bomben im Gaza fallen und dann also jetzt viele tausend Kinder und auch Babys also sterben und ja, ist uns völlig gleichgültig. Also das ist alles nur verlogen. Das ist eine einzige Heuchelei.
Das spüren doch die Bürger immer mehr,
ja,
oder?
Das spüren die Bürger.
Aber was sollen sie denn tun? Also ja, die Bürger kommen und sagen, okay, ich sehe jetzt 7. Oktober 2023 hat die Hamas, ist aus diesem Grenzzaun ausgebrochen, wo immer noch diskutiert wird, was ist da genau passiert. Aber gut, die sind ausgebrochen, da waren keine israelischen Soldaten. Es ist eine große Diskussion auf dem Internet, warum waren da keine israelischen Soldaten?
Ja, die offizielle Antwort ist, die könnte auch stimmen, dass also man sie
in der Westbank war.
In die Westbank geschickt hat, weil dort Unruhen waren wegen der Siedler. Die Siedler machen dort ja auch ständige Auseinandersetzungen mit den Palästinensern. Da waren Unruhen, die befürchtet worden sind. Da hat man die dahin geschickt.
Das ist eine Geschichte.
Wäre durchaus möglich.
Ist möglich.
Wäre auch sinnvoll. Es ist ja so lange gut gegangen. Zudem, auch das wird ja in der deutschen Debatte verschwiegen, da gibt es ja genügend Zeugnisse, hat ja Netanjahu um die Ecke herum mit der Hamas zusammengearbeitet. Er wollte sie ja, das hat er selbst ja auch gesagt, es gibt Zitate, am Leben halten und stützen, um die PLO zu schwächen. Er hat gesagt, wenn ich also zwei Vertretungen Palästinas habe, die einander nicht grün sind, das ist ja immer noch so, dann ist die Zwei-Staaten-Lösung ist praktisch tot. Das war also die offizielle Politik. Darüber wird aber auch bei uns nicht geredet. Und deshalb kann man gar nicht zu einer richtigen politischen Betrachtung kommen, weil man wesentliche Faktoren ausklammert und dann hat man immer falsche Urteile. Und wenn ich also vor solchen Fragen stehe, ja, was ist denn da eigentlich los, was ist denn da eigentlich los, dann ziehe ich mich auf die Kern, die Kernforderung jeder humanen Außenpolitik zurück. Ich muss Mitleid mit jedem haben, der in diesem Konflikt leidet, mit jedem.
Ja.
Es interessiert mich überhaupt nicht, welchen Glauben der hat, welchem Staat der hat, welcher Nationalität. Ja. Nur dann bin ich glaubwürdig.
Ja.
Und ich muss mir zur Aufgabe stellen, ich muss jetzt alles tun, dass keiner mehr in diesem Konflikt leidet und so weiter. Wenn ich diese Einstellung, das heißt das Mitleid mit dem Menschen, nicht habe, dann kann ich solche Strategien befürworten, wie sie jetzt stattfinden, die ja eigentlich auf viel, Gott sei Dank, auch auf viel Widerstand in der ganzen Welt stoßen. Denn wenn man eben den Leuten die Nahrungsmittel vorenthält, die Medikamente vorenthält, das Wasser vorenthält, wenn man eben einfach ungeheure Bombenlasten abwirft oder so, das ist eben nach Meinung vieler schon Völkermord zu nennen. Da gibt es Völkerrechtler, die das so sehen. Mhm. Und denen kann man schwerlich widersprechen.
Also das finde ich eigentlich das Verrückte. Wir haben den Ukraine-Konflikt haben wir angesprochen. Wir haben angesprochen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD sich einfach an die Seite von Zelensky gestellt hat. Wir haben angesprochen, dass das ein Willy Brandt nicht getan hätte. Und jetzt sprechen wir über den Gaza-Krieg. Die Zahlen im Moment, 9000 Tote lese ich, ob das die aktuellsten Zahlen sind, ungefähr auf der Seite der Palästinenser, auf der Seite eigentlich im Gazastreifen. Und trotzdem stellt sich Außenministerin Annalena Baerbock und auch Bundeskanzler Olaf Scholz einfach an die Seite von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und sagt, bedingungslose Solidarität. Und da bin ich wirklich...
Und behaupten... Israel würde das Völkerrecht beachten.
Aber das ist ja nicht so.
Ja, ja, also da sind sie ja völlig isoliert in der Welt, weil in vielen Ländern der Welt stehen die Leute jetzt auf und sagen, das geht so nicht weiter, das ist ein Kriegsverbrechen, was dort passiert. Und das ist nach den Genfer Vereinbarungen, so ist das ein Kriegsverbrechen, denn es ist eben immer so gewesen, dass man von den Kriegsparteien fordert, die Zivilbevölkerung zu schonen.
Ja.
Das ist ja ein ganz altes Thema. Und dass man nicht sagen kann, um Verbrecher zu jagen, bombardiere ich jetzt ganze Stadtteile. Ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben, in dem ich eben die Frage einer UNO-Polizei, einer UNO-Streitmacht wieder aufgeworfen habe und gesagt habe, damals ging es um ähnliche Fragestellungen, eine solche Streitmacht muss nach Polizeigrundsätzen vorgehen, damit sie international eben entsprechend geachtet wird. Und das heißt eben, man kann nicht einen ganzen Stadtteil bombardieren und auslöschen. Mhm. Damals habe ich das geschrieben, wenn man vermutet, da sind ein paar Verbrecher.
Also und das ist immer noch aktuell.
Ja, ich sage, als wenn man in Berlin, eine Verbrecherbande sich festsetzt, ja, die ist schwer zu kriegen, also bombardieren wir ganz Berlin. Was ist das für eine Logik?
Es gäbe keine Mehrheit dafür. Mhm. Ja. Und da, also das finde ich eigentlich sehr interessant, dass wir eigentlich vom einen Konflikt zum nächsten eilen und dass jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Ukraine-Krieg wurde zuerst überhaupt nicht beleuchtet, also gerade in der Zeit, wo die Amerikaner einen Putsch gemacht haben 2014 oder in der Zeit, wo es den Bürgerkrieg gab bis 2022, war das überhaupt nicht da. Dann plötzlich mit der russischen Invasion, die völkerrechtswidrig war, kam das rauf. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass Zelensky eigentlich die Unterstützung des Westens verliert. Ich weiß auch nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Ukraine die verlorenen Gebiete nochmal zurückerobert. Wie beurteilen Sie das?
Ja, also das, die Möglichkeit sehe ich auch nicht. Ich habe mich da immer etwas etwa an Leuten wie Harald Kujat orientiert.
Ja, Harald Kujat ist da interessant.
Weil von den Militärs, die sich geäußert haben, hatte er zumindest mal ein hohes Renommee.
Ja.
Und was er gesagt hat, leuchtete mir ein. Er hat gesagt, eben letztendlich werden die gewinnen, die eben die meisten Soldaten auch rekrutieren können, das sind nun mal die Russen, die in die, also bei den Waffensystemen durchhalten können, das scheint also jetzt auch so zu sein. Mhm. Und hat das relativ früh gesagt, dass er der Auffassung ist, dass eben die Pläne der Ukraine, also die dann ja auch von den allen Europäern, die ja dann unermüdlich geredet haben vom Sieg der Ukraine oder
ja,
Befreiung der Gebiete, dass sie einfach Wunschvorstellungen sind, die nicht realistisch sind. Und hier haben wir ja eine Verknüpfung zum Nahostkonflikt. Dass nämlich in der Ukraine auch Neonazis zugange sind und der Antisemitismus so ungefähr also weit verbreitet ist.
Ja.
Denn der Judenmörder Bandera und seine Genossen, die werden nach denen werden Straßen benannt, so als würde man in Deutschland Himmlerstraßen haben oder Himmlerplätze oder so, dass das alles hingenommen wird. Und dann will man glaubwürdig gegen Antisemitismus vorgehen. Man sagt, der Zelensky ist jüdischer Abstammung. Nein, dieser Bandera-Kult ist schlicht und einfach ein Kult, der zur Verehrung eines Mannes führt, der also für tausendfache Judenmorde verantwortlich ist. Wie passt das alles zusammen?
Und die Leute hören das zu wenig über ARD Tagesschau, weil dort wird gar nicht gesagt, dass es die Bandera-Verehrung gibt, oder?
Ja, es war ja so, dass eben dieser Vertreter der Ukraine, Melnik hieß er, als Botschafter hier, praktisch so von Talkshow zu Talkshow gereicht wurde, obwohl er eben dann auch sich dadurch, wie soll ich mal sagen, im Gedächtnis der politisch Interessierten festgesetzt hat, dass er eben nach München fuhr und am Grab von Bandera Blumen hingelegt hat. Was ist das alles für eine Moral, eine doppelte Moral, dass man auf der einen Seite zu Recht sagt, also dass der Antisemitismus bekämpft werden muss, aber auf der anderen Seite ein Regime fördert, das also einen der größten Antisemiten überhaupt eben zur Kultfigur erhebt, dann muss man auch wiederum fragen, sind die irre?
Ja? Also diese Frage ist ja im Raum, weil den Harald Kujat haben wir angesprochen, von ihm habe ich einen sehr interessanten Text gelesen, und zwar ging es über Friedensverhandlungen im März 2022 in Istanbul. Also vielleicht noch, dass alle sich nochmal da zurückerinnern können, der Ukraine-Krieg ist komplexer Krieg, zuerst gab es die NATO-Osterweiterung, gab es den Putsch 2014 in Kiew, auch mit den Rechtsextremen, die dann in Odessa ein Massaker gemacht haben und so weiter, das ist sehr vielschichtig. Und dann kam Bürgerkrieg von 14 bis 22, 8 Jahre Bürgerkrieg, wiederum etwa 14.000 Tote. Und erst dann am 24. Februar 2022 kommt die russische Invasion. Ich weiß, dass Sie das alles wissen. Ich wiederhole es nur, dass wir alle den gleichen Informationsstand haben. Und jetzt ist diese russische Invasion eigentlich ein Monat alt. Und dann, nach dem Februar, kommt ja immer der März. Gibt es im März, nicht in Genf, in der Schweiz, weil die Schweiz hat ja leider die Neutralität verlassen. Das ist ein für mich persönlich große, große Tragik, aber ja, da sind wir einfach enttäuscht in der Schweiz, dass das die Schweizer Regierung gemacht hat. So unser Bundesrat Ignazio Cassis, der Außenminister, hat einfach gesagt, wir übernehmen alle Sanktionen gegenüber Russland. Viele Schweizer haben gesagt, was? Warum gibt es darüber keine Abstimmung? Wir haben doch die direkte Demokratie und bei einer so wichtigen Frage hätte ich gerne abgestimmt. Aber die Abstimmung gab es nicht. Und was ich sagen möchte, die Verhandlungen waren darum nicht in Genf in der Schweiz, weil wir nicht mehr neutral sind, sondern sie waren in der Türkei. Und sie waren in Istanbul. Und jetzt habe ich von Harald Kujat eben gelesen, dass im März auf dem Tisch lag ein Frieden, ein möglicher Friede zwischen Russland und der Ukraine. Putin habe gesagt, ja, es ist für uns in Ordnung, wir ziehen die Truppen zurück hinter die Linie vom 24. Februar 2022. Das heißt, Cherson und Saporischje, Donetsk und Luhansk wären dann wieder ukrainisches Territorium. Krim wäre russisch geblieben. Und die Ukraine war bereit zu sagen, ja gut, wenn ihr euch zurückzieht und dann machen wir noch die Sprache Russisch im Donbass, könnt ihr wieder Russisch sprechen, das wurde ja unterdrückt nach dem Putsch. Diese Gespräche waren da und die Ukraine würde dann im Gegenzug für den russischen Rückzug nicht der NATO beitreten. Und als ich das gesehen habe vom Kujat, habe ich gedacht, das wär's, so muss man das machen. Und dann, und das würde mich jetzt interessieren, ob Sie das auch gehört haben, ob Sie was anderes gehört haben und was Ihre Information zu diesem Punkt ist, Weil Schröder hat sich auch dazu geäußert und Sie kennen ja Schröder und da wäre interessant von Ihnen zu hören. Kujat sagt dann, dann ist Boris Johnson, der damals britischer Premierminister war, und Joe Biden sind eigentlich dann wie von hinten in diese Verhandlungen reingesprungen, so in den Rücken gesprungen, muss ich schon fast sagen, und haben Zelensky gesagt, nein, unterschreibt das nicht, weil sie der Meinung waren, wir können den Russen jetzt auf dem ukrainischen Schlachtfeld eine schwere Niederlage zuführen, ja, und darum möchten wir nicht, dass der Krieg endet. Also ich spreche über den März 22. Ich weiß, es gab die Verhandlungen in Istanbul, das ist hundertprozentig. Und ich höre von Harald Kujat, dass er sagt, wir hätten dort nach einem Monat den Frieden haben können. Haben Sie das auch gehört? Was ist Ihre Einschätzung
dazu? Ja, das wurde ja auch in der ukrainischen Presse berichtet. Es wurde ja auch in US-Zeitschriften berichtet. Ich weiß aber auch von Schröder. Schröder hat ja auch verhandelt, ja, und hat ähnliche Punkte genannt. Also, dass ein Ergebnis beinahe greifbar war, dass aber sein Eindruck war, die Ukrainer durften nicht.
Und warum durften
sie? Ja gut, also weil eben die Angelsachsen nicht wollten. Und das ist ja keine Überraschung. Der Verteidigungsminister Austin hat ja gesagt, unser Ziel ist es, Russland so zu schwächen, dass es nicht mehr in der Lage ist, solche Kriege zu führen.
Also Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, ja, Kriegsminister.
Also ja, und das hat er ja immer wieder gesagt. Nur die Erzählung hier wird dann eben völlig auf den Kopf gestellt und man hört das gar nicht, sondern man sagt, die USA sind ja sehr am Frieden interessiert oder was man alles erzählt. Nein, die USA wollten die Ukraine eben ihrem Einfluss unterwerfen. Sie wollten dort Militärstationen haben und haben jetzt zusätzlich die Chance gesehen, Russland eben eine Niederlage beizuführen, wie auch immer, eine geostrategische Niederlage. Und das ist ja die Tragödie der Ukraine. Also Zelensky wird also in der ukrainischen Geschichte nicht als Held eingehen. Das ist für mich jetzt schon klar, die Tragödie der Ukraine ist, dass man diese Menschen verheizt, ja, weil eben die USA einen geostrategischen Krieg gegen Russland führen wollen. Das ist die Tragödie der Ukraine. Und um etwas zu sagen zur Friedensbewegung. Wir haben in der Friedensbewegung eine Art der Verteidigung diskutiert, die nannten wir soziale Verteidigung. Und jetzt nach anderthalb Jahren sage ich, wenn die Ukrainer gesagt haben, die soziale Verteidigung ist unsere Art, uns zu verteidigen, ging es ihnen heute unendlich viel besser als so. Die soziale Verteidigung heißt, wir machen alles, um also dann, wenn die Russen einmarschiert wären und dort eben nochmal ihren Janukowitsch eingesetzt hätten, um also gegen diese Besatzung zu protestieren, Streiks, Dienst nach Vorschrift, was weiß ich alles. Mhm. Dann auf diese Art und Weise wollen wir eben dann, dass sie sich wieder zurückziehen und eben nicht.
Aber ohne Gewalt wäre
ihre diese Interessen durchsetzen. Ja. Ja, das nannte man soziale Verteidigung. Mhm. Und das Interessante ist, dass ich heute sagen muss, ja, nehmen wir an, es wäre passiert. Mhm. Sie hätten sich nicht zur Wehr gesetzt. Es ist jetzt der Janukowitsch wieder da. Mhm. So, ich sage mal ganz zugespitzt, für die Bevölkerung hätte sich überhaupt nichts geändert, weil Oligarchenherrschaft, Korruption ist alles da, mhm, Bereicherung der politischen Eliten, ob der Zelensky das ist mit seiner Entourage oder eben Janukowitsch, der auch korrupt war. Mhm. Ja, es wäre nur eben eine größere Moskau-Freundlichkeit da und wäre keine US-Soldaten oder so in der Ukraine. Also man sieht, die Idee der sozialen Verteidigung ist in bestimmten Situationen, ist sie auf jeden Fall besser als eben die klassische Militärauseinandersetzung, die ja aus dem Ersten Weltkrieg kommt. Man meint fast, da wäre der Erste Weltkrieg wiedergeboren.
Ja, man hatte fast das Gefühl, die Schützengräben erinnern an die Schlachten zwischen Deutschen und Franzosen. Ja.
Anstatt eben zu sagen, wir verteidigen uns nicht mehr so, weil eben die menschlichen Kosten viel zu hoch sind, sondern versuchen eben andere Wege zu gehen. Und deswegen bringe ich mal diesen Gedanken wieder ein. Ja. Man könnte sogar noch, das ist eine Provokation, die ich jetzt mache, sagen, ja gut, man könnte ja eben, wenn man nicht nur sich friedlich verteidigt, die soziale Verteidigung, könnte man noch eine gute U-Boot-Waffe auf den Weltmeeren haben und sagen eben, ich übersetze jetzt nochmal auf die Ukraine, wenn er nicht bald abzieht, zerstören wir die Krimbrücke und dies und jenes noch. Aber die jetzige Art der Kriegführung, die ist so absurd, weil sie im Grunde genommen nur dazu führt, dass alle Beteiligten große Verluste erleiden und vor allen Dingen das schwächere Land, dass das schwächere Land eben sich also zerstört ist. Also es ist ja der Krieg hat also nur riesigen Schaden gebracht, sonst nichts bis jetzt.
Außer für die amerikanische Rüstungsindustrie.
Außer eben für die paar,
Lockheed Martin, Raytheon, Boeing,
für die paar Ganoven, die da eben verdienen, die ja auch, wie Präsident Eisenhower schon gesagt hat, den ich auch immer zitiert habe in meinen Büchern, sie ja auch, dass der militärische industrielle Komplex oder sagen wir einfach die Rüstungsindustrie zu großen Einfluss hat heute. Wenn man das Militärbudget, den Kriegshaushalt, sage ich immer, die nennen das ja Verteidigungshaushalt, das ist ein einziger Witz. Also wenn man den Kriegshaushalt der USA sieht, muss man sagen, die Rüstungsindustrie hat die Mehrheit im Kongress und im Senat. Das ist ja ein
und sowohl Demokraten wie auch Republikaner stimmen immer für diese, was sind jetzt 890 Milliarden Dollar, was ja ein unglaubliches Rüstungsbudget ist.
Ja, das ist also einfach völlig unverständlich, aber sie haben eben den Kongress und den Senat im Griff. Das wird ja schon seit einer ganzen Reihe von Jahren diskutiert. Da gab es einen Schriftsteller, Gore Vidal, der in Italien lebte. Der war eben der Cousin oder Onkel von dem Al Gore, diesem Demokraten. Der hat ja immer so sarkastisch formuliert, er hat gesagt, es gibt in Amerika nicht zwei Parteien, es gibt eine Partei mit zwei Flügeln. Die einen sind etwas mehr, die anderen etwas weniger für Krieg. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Und das kann man so auch sagen, nicht? Das muss man so sagen.
Da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Dann wäre es doch eigentlich von größter Wichtigkeit, dass eigentlich Deutschland sich von diesem Imperium USA verabschiedet und einen eigenen Weg geht, aber man hat das Gefühl, so schnell wird das nicht passieren, wie die Würfel liegen, sage ich jetzt mal so. Also Sie fänden das eine gute Idee, ich fände das eine gute Idee, einige unserer Zuschauer finden das sicher auch eine gute Idee, aber bei Olaf Scholz und Annalena Baerbock sehe ich ja nicht einmal einen Willen, die Sprengung von Nord Stream aufzuklären.
Ja, das war ja wirklich so der Gipfel der ganzen Entwicklung.
Weil dort kulminiert die Sache, oder? Das sind doch die deutschen Interessen und die amerikanischen Interessen. Und wie will man durchs 21. Jahrhundert gehen? Dort müsste es doch irgendwie jedem klar werden.
Ich habe da immer als Grundzeugen den Friedman, den Gründer von Stratfor.
Ja, George Friedman,
ja. Der eben gesagt hat, seit 100 Jahren versuchen wir alles, dass eben russische Rohstoffe nicht mit deutscher Technik zusammenkommen. So, wenn man jetzt Deutschland Versteher wäre oder ja, wie immer ich das jetzt in der Kindersprache, die heute in der Politik herrscht, formulieren soll. Also wenn man die Interessen des eigenen Landes wahrnehmen würde, würde man doch erkennen, wir haben eine gute Technik, wir haben eine gute Wirtschaft, wir brauchen billige Rohstoffe. Also ist unser höchstes Interesse, mit den Rohstoffen Russlands zusammenzukommen, wie auch immer. So. Und dieses ganz Offensichtliche ist durch die riesige Propaganda über Jahrzehnte vereitelt worden, weil, so dass eben die Deutschen mittlerweile so im Denken verformt sind, die mehr zumindest die, die in der Politik entscheiden, aber auch viele Journalisten und diese ganzen Einrichtungen, wo man eben immer wieder bearbeitet wird, also angefangen von der Atlantikbrücke, die sind so dominant, dass sie also auch dann sich weiter ins Knie schießen, wenn es richtig wehtut. Offensichtlich haben sie irgendwelche Schmerztabletten bekommen, dass sie das nicht mehr merken. Also früher hat man ja über solche Dinge Witze gemacht, aber es ist eigentlich unfassbar.
Also man geht mit den USA den Weg des Niedergangs mit, oder?
Ja, man erfüllt die Imperative der USA. Die USA sagen, das hat ja schon der Trump gesagt, was kauft ihr Russengas, ihr müsst unser Gas kaufen.
Genau. So, und ist halt teurer, aber ihr müsst ja bezahlen, darum ist uns egal.
Ist dreckig, umweltschädlich.
Spielt keine Rolle.
Und dass man ausgerechnet dann für dieses umweltschädliche Gas die Grünen brauchte.
Ja, Fracking-Gas, die Grünen für Fracking-Gas.
Die sind also mittlerweile zur Umweltzerstörungspartei Nummer eins, das ist meine Überzeugung, in Deutschland geworden. Also dass man ausgerechnet diese brauchte, um eben dann zu sagen, nein, das ökologisch und preiswerte Russengas wollen wir nicht. Wir wollen dieses dreckige und viel teurere US-Gas. Ist ja eigentlich unfassbar.
Das ist ein Wahnsinn. Aber es wird, ich finde, es wird auch nicht erklärt. Ich habe mal recherchiert, was eben Fracking bedeutet. Und eigentlich kann man das einfach so zusammenfassen. Das normale Gas, da sticht man runter und dann das Gas ist unter einem gewissen Eigendruck und kommt raus.
Ja.
Jetzt beim Fracking-Gas, das eben jetzt da aus den USA importiert werden soll mit Liquefied Natural Gas Tankern, ist es so, dass es im Gestein natürlich schon kleine Blasen von Erdgas gibt. Die sind ganz klein. Und dann muss man also runterbohren und dann horizontal bohren und dann muss man sprengen. Und dann kann das Gas schon rauskommen, aber man geht durch das Grundwasser durch und gerade an dem Punkt, wo man durch das Grundwasser durchgeht, muss das sehr gut betoniert werden. Wenn das aber nicht gut betoniert ist, wie es halt manchmal vorkommt, bei diesem ganzen Fracking, man muss noch Chemikalien runterlassen, damit sich das gut löst, dann geht das ins Grundwasser rein. Also machen ja eigentlich die Grünen, wenn sie sagen, wir hätten gerne LNG aus den USA, machen sie einen Angriff auf das Grundwasser in den USA. Das ist etwas, wo ich mir sage, das ist das Gleiche wie die Grünen, die gesagt haben, wir würden niemals Waffen in Kriegsgebiete liefern.
Vor der Bundestagswahl.
Vor, das haben sie noch gesagt.
Ja.
Das haben sie gesagt im 21. Und danach haben sie sich eigentlich zu, ja, die Oliven, die Grünen sind jetzt olivgrün, so. Ich habe diesen Eindruck, sind richtig eine Kriegspartei geworden.
Ja, die schlimmste Kriegspartei im Bundestag.
Aber das ist doch von den 80er Jahren bis heute schon ein unglaublicher
Wende. Ja, das ist unvorstellbar. Ich habe ja mit den Grünen an den großen Demonstrationen teilgenommen.
Ja, in welchem Jahr?
Das war, ja, also in den 80er Jahren.
83, 84 sind wir dort.
Ja, ich glaube, die erste Friedensdemo, aber da muss ich mein Gedächtnis immer etwas
prüfen. Nee, einfach 80er Jahre.
Über 81, glaube ich, im Bonner Hofgarten, bin ich ganz sicher.
Ja.
Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt. Aber es war in den 80er Jahren.
Also gegen die Stationierung der Pershing.
Gegen die Stationierung der Pershing. Und da war ja praktisch dasselbe Thema wie dann jetzt in der Ukraine. Mein Hauptargument damals war immer, wir können nicht Raketen installieren, die eine Flugzeit von 10 Minuten nach Moskau haben. Denn ich habe das versucht noch etwas, ja, wie soll ich mal sagen, halb polemische Formulierung, der Brezhnev ist noch nicht vom Klo runter, da ist sie schon eingeschlagen.
Ja.
Das heißt also, es gibt gar keine Beratungszeit, keine Reaktionszeit mehr. Und Putin hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wenn die jetzt in der Ukraine Basen aufstellen, dann fliegt, ist die Flugzeit 5 Minuten.
Genau.
So, und das kann
wie bei der Kuba-Krise.
So, das, ich habe mit einem Völkerrechtler mal gesprochen, für mich ist das schon ein aggressiver Akt. Weil man immer sagt, wenn man die Aggression, sagen wir, im direkt militärischen sieht. Ich bin der Meinung, wenn ich eben einem das Messer ans Hals setze und noch nicht zugestochen habe, ist das trotzdem ein aggressiver Akt. Und wie gesagt, dieses Stationieren von Raketen an der Grenze einer Atommacht ohne Reaktionszeit der gegnerischen Atommacht ist ein aggressiver Akt höchster Ordnung. Und das ist ja wirklich eine Wiederholung der Kuba-Krise eben unter noch viel verschärfteren Bedingungen. Und das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss. Eigentlich sollten also Leute mittleren Alters und darüber hinaus, sie sollen sich ja noch erinnern an die Kuba-Krise, zumindest sollten sie mal das gelesen haben in Geschichtsbüchern und dann auf die Idee durchstoßen, was die Amerikaner, die USA, muss man ja besser sagen, auch Amerikaner, ist ja schon eine Unterwerfung, also was die USA nicht wollen. Also das muss man doch auch anderen zubilligen. Also genauso wenig wie die USA Raketen in ihrem Vorgarten haben wollen, wollen das die Russen nicht und wollen es auch die Chinesen nicht, zum Beispiel Taiwan.
Ja.
So. Aber da muss man ja sagen, die Lüge hat ja solche Formen angenommen, dass man nur noch mit Ironie diese, ich sag mal, völlig absurden Lügen entlarven kann. Da gab es jetzt in der Weltwoche, wo sie auch ab und zu mal was machen. Ich mache da auch ab und zu, schreibe da auch ab und zu Aufsätze.
Ja, finde ich gut, habe ich immer wieder gelesen. Da Weltwoche, auch Nachdenkseiten schreiben sie immer wieder.
Ja, gut, da hat der Elon Musk, der hat dann so eine kleine Karte gezeigt, haben sie noch nicht gesehen. Da ist,
mit dem Iran?
Ja, oder? Mit dem Iran. Finde ich wunderbar.
Ja, genau.
Also gesagt, was fällt dem Iran eigentlich an, so nah an unsere Militärstationen heranzurücken?
Dann ist die Karte des Irans und US-Militärbasen, Saudi-Arabien, Katar.
Aber so verrückt und völlig bescheuert ist die Außenpolitik der westlichen Welt, wenn man so will. Sie behaupten, wenn sie den ganzen Uran mit Militärstationen umstellen, der Uran sei der Aggressor. Ja.
Der Iran wird eigentlich umstellt und jetzt sind wieder amerikanische Flugzeugträger, zwei, sind ins Mittelmeer eingefahren, stehen vor der Küste sozusagen von Israel, stehen auch vor der Küste vor dem Gazastreifen. Und die Lage ist natürlich für viele Menschen so, dass sie sich sagen, hier verschieben sich auch ein bisschen die Gewichte, ja, weil mir ist jetzt aufgefallen, das haben Sie ja sicher auch gesehen, Saudi-Arabien und auch Ägypten und auch der Iran, die natürlich jetzt alle im Umfeld dieses Gaza-Krieges stationiert sind, werden zum 1. Januar 2024, also jetzt in zwei Monaten, werden sie den BRICS-Staaten beitreten. Und das bedeutet ja, dass eigentlich die Allianz von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika vergrößert wird. Der Iran und Saudi-Arabien kommen rein. Ägypten hat eigentlich einen gemeinsamen Grenzübergang mit dem Gazastreifen. Die kommen auch rein in die BRICS-Staaten, auch noch Argentinien und Äthiopien und die Emirate. Also die fünf BRICS wachsen auf 11 an. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es eigentlich für die Schweiz und für Österreich und für Deutschland klug wäre, friedlich mit den BRICS-Staaten Handel zu treiben und nicht mit den Amerikanern in diese Konfrontation reinzugehen. Weil ich sehe einfach, die Amerikaner schüren eigentlich jede mögliche Konfrontation und ziehen die Deutschen da so mit. Und ich sehe einfach in Deutschland noch zu wenig Stimmen, die sagen, ja, eigentlich wäre es gut, Erdgas aus Russland zu importieren. Eine der Pipelines ist noch intakt, sagt Putin. Drei wurden gesprengt.
Er hat ja wieder angeboten zu liefern.
Er hat gesagt, er könnte liefern, aber Scholz und Habeck wollen ja auf keinen Fall. Aber das wäre doch eigentlich für die Menschen viel besser in Deutschland, wenn man sagt, dass man eigentlich den Wirtschaftsstandort nicht zerstört. Ist das grundsätzlich besser für die Menschen? Und wenn man sagt, wir treiben friedlichen Handel mit den USA, wir treiben friedlichen Handel mit Russland, wir importieren über die Nord Stream, die eine Leitung, die noch läuft, importieren wir wieder. Die Chinesen werden wir nicht dämonisieren, weil es sind 1,4 Milliarden. Wir werden mit Respekt mit ihnen umgehen. So etwas fände ich eine interessante geostrategische Konstellation. Aber im Moment sehe ich eigentlich eher China-Bashing, Russland-Bashing und mit dem US-Imperialismus geht man...
Wenn man sich mit dem Hauptenergielieferanten anlegt, dann ist das ja schon unglaublich dumm.
Yeah.
Es ist sogar militärisch dumm. Denn es gibt ja dieses Buch von Kennedy, Aufstieg und Fall der Weltmächte, ich weiß nicht genau den Titel, wo ja immer wieder steht...
Rise and Fall of Nations.
Ja, wo ja immer steht, wenn man militärisch stark sein will, muss man wirtschaftlich stark sein. Das heißt also, kürzlich hat ja Pistorius, das ist unser Verteidigungsminister, gesagt, die Deutschen müssen wieder kriegstüchtig werden. Dann müsste man ihm vielleicht dieses Buch schenken und sagen, guck mal da rein. Der hat gesagt,
eröffne mal Nord Stream.
Der hat gesagt, du musst auch wirtschaftlich stark sein, wenn du Bundeswehr bist. Also musst du jetzt eigentlich alles tun, dass wir wirtschaftlich stark sind. Dann gibt es nur eine Logik. Wir brauchen billige Energie, also schleunigst jetzt wieder. Und dann auf der anderen Seite ist ja bekannt, dass eben der Handel mit China ein wesentlicher Faktor auch des Exporterfolge Deutschlands war in den letzten Jahrzehnten. Und insofern müssten also all diejenigen, die eine starke Militärmacht Deutschland wollen, und wissen, dass Voraussetzung eine starke Wirtschaft ist, Energie aus Russland beziehen und den Handel mit China weiter intensivieren. Da sieht man, wie irrational das Ganze vor sich geht und wie eben auch simple Erkenntnisse, also jetzt etwa die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Kraft die Grundlage auch militärischer Kraft ist, die ja nun keine neue Erfindung ist, wie das alles nicht vorhanden ist. Es wird also nur auf absurde Art und Weise Unsinn daher geredet. Man muss das leider so sagen.
Und dieser Kanzler des Niedergangs, wie Sie ihn mal genannt haben, Olaf Scholz, mit ihm wird es sich wohl nicht ändern. Er wird wohl diesen Kurs beibehalten. Und ist es denn möglich, dass ein Kanzler plötzlich sagt, Leute, ich habe mich geirrt, ich öffne jetzt diese letzte Pipeline, ich liefere keine Waffen mehr an die Ukraine? Ist das überhaupt möglich? Also Sie waren ja Finanzminister, Sie waren im Kabinett, Sie sind ein Insider. Sie wissen, was in Regierungen passiert. Ist das denkbar,
dass man... Innerhalb der Regierung, wenn er jetzt wirklich plötzlich also ein Saulus Paulus-Erlebnis hätte und dann...
Ein tiefgreifendes Erlebnis.
Vom US fährt viele und dann nicht
immer... wir nehmen das mal hypothetisch an.
Dann natürlich könnte er das versuchen. Er müsste aber eben wissen, dass die USA, also die Führungsklique dort, immer wichtig zu sagen, dass man eben dieselben Sympathien für die US-Bürger hat wie für Bürger anderer Staaten, wie für die Bürger in Russland und die Bürger in den muslimischen Staaten und so weiter und so weiter.
Für die Kinder in Gaza die gleiche Sympathie wie die Kinder in Israel.
Ich finde ihren Begriff der Menschheitsfamilie einen guten Begriff.
Ja,
so, wenn man also da ausgeht, dann wäre das natürlich denkbar. Nur es gäben die Widerstände, weil die USA... haben überall, die haben ganz Europa mit einem Netz durchzogen und das geht ja schon ewig, seit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem sie eben versuchen, immer wieder die Staaten Europas gegeneinander auch ein bisschen in Stellung zu bringen, die wieder et impera und eben auch sicherzustellen, dass in den jeweiligen Ländern, man sieht das jetzt auch in Italien wieder, ist ja ihr Thema, dass die Dame plötzlich US-freundlich geworden ist. Da könnte man also ein Verschwörungstheoretiker werden. Aber wie gesagt, wir wollen ja keine Verschwörungstheoretiker sein.
Aber es gibt verdeckte Einflussnahme in der Politik.
Ja, ich will ja nur sagen.
Also könnte man auf Olaf Scholz, wenn er jetzt die vierte, letzte Pipeline von Nord Stream wieder öffnen möchte, hätten die USA Möglichkeiten auf ihn Druck auszuüben, oder?
Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, wenn sie in der Lage sind, wenn sie also noch nicht mal sich scheuen, diese Leitung zu sprengen, wieso sollen sie dann brav da sitzen und nichts tun? Und wenn man also die Einflussmöglichkeiten, die sie aufgebaut haben in Deutschland, sind ja enorm. Über die Medien, über die Wirtschaft, denken Sie an BlackRock.
Ja.
So deshalb ist ja ein Problem, wenn Scholz also morgen fällt und Merz käme dran. Es wäre ja im Sinne des Friedens und im Sinne eben der Vertretung der Interessen Deutschland genauso schlimm.
Genau.
Oder vielleicht noch schlimmer, der hat ja immer noch...
Weil Merz auch eine extreme Vasallentreue zu den USA auszeichnet,
oder? Ja,
das ist eigentlich sein Hauptmerkmal, oder?
Ja, dass er eben, er würde ja noch schlimmer den USA hinterherrennen. Insofern ist es ja wirklich gut, dass man eben... US-Bürger hat, die eben auch dagegen hat. Selbst der alte Kissinger ist ja vernünftiger, weil er gesagt hat, also er hat immer davon abgeraten, die Ukraine eben jetzt auch noch in die NATO aufzunehmen. Da hat er öfters in Aufsätzen geschrieben. Der ist ja vernünftiger als die offizielle Politik, obwohl er nun wirklich keine Lichtgestalt der Welt ist.
Nein, der Laos und Kambodscha. Für mich ist er ein Kriegsverbrecher.
Ja, ja.
Aber bei der Ukraine bin ich mit Kissinger einig, dass er sagt, die Ukraine in die NATO zu ziehen, ist einfach Blödsinn. Es wird nicht funktionieren. Die Russen werden es nicht zulassen. Und genau das ist ja passiert.
Ja, ja.
Aber es ist für mich einfach so traurig zu sehen, dass Deutschland, wenn sich ein schlechter Weg anbietet, den geht.
Ja, ja,
und das ist auch jetzt irgendwie wieder dieser bedingungslosen Solidarität mit dem israelischen Premierminister. Und der bombardiert gleichzeitig Frauen und Kinder. Das irritiert doch die Menschen, weil die sagen sich dann, aber haben die keine politische Feinfühligkeit? Es gibt ja sehr viele Juden, auch in den USA, die hinstehen und sagen, not in my name. Die halten Schilder auf und sagen, Herr Premierminister Netanyahu, wir verurteilen den Terror der Hamas, aber wir möchten doch auch nicht, dass jetzt im Gazastreifen die Leute einfach getötet werden. Das wäre doch eine differenzierte Position, so wie Sie gesagt haben, eben eine humanitäre Haltung, egal welche Nationalität, welche Religionsgruppe, dass man hier ein Mitgefühl hat, eigentlich mit allen.
Ja, wenn das Mitgefühl da ist, dann würde sich die Politik sofort ändern.
Ja.
Das Mitgefühl, das ist meine Kernthese, ist nicht vorhanden. Mhm. Es wird geheuchelt.
Ja.
Es wird instrumentalisiert, um zu hetzen, um Hass zu sehen.
Mhm.
Nicht, also die Babys haben sie in Kuwait aus den Brut.
Ja,
diese Geschichte. Ist also ein großer Versuch, eben Mitgefühl zu erzeugen, aber nicht im Interesse, eben was für die Babys zu tun, sondern um Hass zu sehen, damit eben der Krieg gerechtfertigt ist.
Dass sie später als Lüge rauskriegen.
Ja, und wir haben ja jetzt auch sofort gehört, dass eben auch Babys enthauptet worden sind von den Hamas. Das wurde dann hin und her argumentiert. Nachher war es dann unsicher, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Man ist ja heute schon gewohnt, dass Kriegslügen immer die Grundlage auch des Kriegsbeginns sind oder so. Und deswegen ist es besonders ruchlos, wenn man das Mitleid instrumentalisiert, um eigentlich den Krieg zu begründen, also um Hass hervorzurufen. Und das ist leider oft der Fall. Und wie gesagt, bei den Babys mit den Brutkästen, das ist so einer der Höhepunkte der Kriegshetze der letzten Jahrzehnte. Also eine einzige Lüge, wie jeder weiß. Aber es war, hat Wirkung entfaltet, von der Werbeagentur vorbereitet, ja, und wiederum Mitleid eben instrumentalisiert um. Das ist ja immer so gemacht worden in vielen immer. Kriegen.
Immer ist es, wenn, darf ich noch auf 99 Serbien zu sprechen kommen? Da war ja Rudolf Scharping und Joschka Fischer. Joschka Fischer hat gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das war ja auch eine Lüge, weil es gab ja kein Auschwitz in, ja, Serbien. Sie sind kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist, sind Sie als Finanzminister zurückgetreten. Waren damals auch Lügen im Spiel? Was war damals der Druck der USA? Also Clinton war Präsident,
ja,
es und die USA haben gesagt, jetzt bombardieren wir Serbien. Schröder war Bundeskanzler, Fischer war Außenminister.
Es gab den Druck aus den USA, selbstverständlich.
Ja, dass Deutschland mitmacht.
Dass Deutschland mitmacht. Und,
also hätte Schröder nicht sagen können, wir machen nicht mit.
Es war so, dass vor dem Regierungswechsel wir von Kohl eingeladen worden sind. Der Bundestag sollte damals einen Beschluss fassen, um eine Druckkulisse aufzubauen gegen Serbien.
Ja.
Also nicht zu sagen, wir führen jetzt Krieg, aber wir bauen jetzt mal eine Druckkulisse auf. Mhm. Und das ist auch in Protokollen des Bundestags nachlesbar. Ich war damals noch Verhandlungsführer, weil ich Vorsitzender der SPD war. Mhm. Und habe gesagt, ich kann, um jetzt Ihre Außenpolitik nicht zu stören, in Aussicht stellen, dass wir zustimmen, vorausgesetzt, dass diese Drohkulisse in keinem Fall einen Automatismus auslöst, dass dann Krieg geführt wird. Mhm. Denn einem Krieg würden wir nicht zustimmen.
Ja.
Das hat dann der damalige Sprecher Verheugen, ist ja ein bekannter Name, auch im Bundestag so vorgetragen. Mhm. Als wir dann an der Regierung waren, gab es schon die ersten Unstimmigkeiten und Schröder und Fischer fuhren, ohne mich zu informieren, zu Clinton, sagten die Kriegsbeteiligung zu. Das war so einer der Auslöser für meine Entscheidung, mich da zurückzuziehen, weil eben vor allen Dingen die Grünen, auch hier wieder Fischer, war schlimmer, schon völlig, aus welchen Gründen auch immer, eingefangen waren.
Und das würde mich schon interessieren. Warum, ja, warum wollte Fischer diesen Krieg?
Ja, das... Es ist ja interessant, weil beim jetzt, das kann man bei Schröder und Fischer, kann man das ja so etwas auch erläutern. Dass Schröder eben im russischen Gasgeschäft tätig war, hat man ihm ja immer wieder vorgehalten und so weiter. Sie kennen die ganze Diskussion.
Ja, ich finde das gut, dass Schröder Gas importiert hat.
Dass Fischer mit der Albright in einer Beratungsfirma war, ja, das wurde nie thematisiert. Also die Albright ist ja auch dadurch berüchtigt geworden, dass sie gesagt hat, der Tod von 500.000 irakischen Kindern wäre gerechtfertigt.
The price is worth it. Ich weiß, das ist ein Interview über das die Embargo gegenüber dem Irak, der also eben zu vielen
Medikamentenmangel und so weiter.
Wir sind in den 90er
Jahren. Und deswegen habe ich gesagt, dass man mit einer solchen Frau in einer Firma sitzt. Das ist jetzt, wird ja von der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht thematisiert, auch gar nicht verurteilt.
Weil es die Leute nicht wissen, oder?
Doch, das ist schon bekannt. Die Grünen haben die Albright ja immer zu ihren außenpolitischen Tagungen eingeladen.
Aber es wird nicht kritisch reflektiert.
Sie wird nicht thematisiert. Ich habe auch versucht, manchmal zu produzieren. Es ist ja wirklich interessant, dass eine Kindsmörderin einladet, um Außenpolitik zu diskutieren, wird aber nicht aufgegriffen, weil da gibt es diese Tabus der deutschen außenpolitischen Diskussion, weil Verbrecher sind ja nur die Russen. Die Russen sind Verbrecher. Ich hatte ein Erlebnis in einer Fernsehdiskussion. Ich habe gesagt, gut, wenn also Putin ein Kriegsverbrecher ist, weil er eben diesen völkerrechtlichen Angriffsbefehl erteilt hat, das kann man ja nicht leugnen, dass das also nicht völkerrechtskonform war.
Verstoß.
Machen Sie ja auch immer mit Ihren roten Karten.
Ja, ja, Putin bekommt auch eine rote Karte. Aber auch so, Bush und Obama.
Ja, nein, wir würden ja unglaubwürdig werden, wenn wir sagen,
dass... Sehr viele. Schröder hat für mich auch eine rote Karte bekommen für die Bombardierung von Serbien. Kein UNO-Mandat.
Ja, wenn wir also... Dann habe ich gesagt, wenn also jetzt, ich hatte mit Herrn Röttgen, das ist also der außenpolitische Sprecher der CDU, ja, dann ist denn Bush auch ein Kriegsverbrecher?
Was hat er gesagt?
Nein, Bush ist kein Kriegsverbrecher.
Das ist einfach das Axiom, in Washington gibt es keine Kriegsverbrecher.
Das ist war bei Maischberger, also es hat ja ganz Deutschland auch, da gab es auch keine Kommentare jetzt etwa in den Medien, wie kann denn ein Mann, der eben in einem Fall sagt, das ist ein Kriegsverbrechen, im anderen Fall, der im Grunde genommen noch weitaus größere Dimensionen hatte, was also das Leiden, das Elend anging, sagen, kein Kriegsverbrechen. Nein, diese Doppelstandards, diese doppelte Moral und das Nichtvorhandensein von Mitleid ist eine der Grundlage für die Entwicklung der Kriege. Es gibt kein Mitleid. Es wird nur geheuchelt und wird vor sich hergetragen. Das merkt man ja, wenn so argumentiert wird. Wer also zum Beispiel sagt, ja, Frau Olbrecht, die laden wir auch noch ein. Ja, wie soll der Mitleid mit den Kindern haben, die im Irak gestorben sind? Ich kann das mir nicht vorstellen.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als das war die amerikanische Außenministerin Madeleine Albright wurde eben interviewt. Ich glaube, das war von Leslie Stahl. Das war vom amerikanischen Fernsehsender. Und da hat die Journalistin gesagt, ja, aber Frau Albright, das Embargo, das wir um den Irak gelegt haben, führt dazu, dass keine Medikamente importiert werden können. Es fehlen Nahrungsmittel. Es sind schon 500.000 Kinder gestorben. Und sie fragt sie wirklich so. Und Albright ist am Fernsehen. Und dann fragt sie, ja, is the price worth it? Ist das der Preis wert? Und dann sagt sie so, das ist eine schwierige Frage, aber wir glauben, der Preis ist es wert. Und diese Frau Albright, die also sich für den Kindermord explizit ausgesprochen hat, wurde dann von den Grünen gefeiert. Und das führt mich halt schon zur Frage zurück.
Und Frau Baerbock sagt, sie steht auf ihren Schultern.
Ja, gut.
Gut, ja.
Das ist aber dann ein Offenbarungseid, oder?
Ist nachlesbar in der deutschen Presse.
Das habe ich nicht gesehen. Aber nochmal 99, hätten Schröder und Fischer sagen können, ich erinnere mich einfach, 2003 hat Schröder gesagt und auch Chirac, Angriff auf den Irak, da war Präsident Bush, hat gesagt, wir bombardieren jetzt Irak. Haben Deutschland gesagt, machen wir nicht mit, fand ich gut. Und dann frage ich mich eben 99, weil es mich einfach interessiert, wie Deutschland immer in diese Kriege reingezogen wird von den USA, wäre es denn auch möglich gewesen zu sagen, nein?
Natürlich.
Okay.
Und ich werfe mir vor, dass ich da nicht die ganze Partei mobilisiert habe. Ich war einfach durch diesen Bruch des Versprechens, dass man wichtige Entscheidungen gemeinsam trifft und so weiter, so irritiert, dass ich eben gesagt habe, ich mache das nicht mehr mit.
Das hatte aber nichts mit dem Krieg zu tun.
Doch, doch, das hatte auch mit dem Krieg nicht nur, aber auch mit dem Krieg zu tun. Es gab ja auch schon da die ersten Anzeichen des Sozialabbaus und so. Mhm. Und es gab eben dann die ständigen Kriege auch über die Presse ausgetragen gegen mich, offen und verdeckt. Und insofern habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Ich warf mir heute vor, ich hätte versuchen sollen, den Parteitag einzusetzen, als SPD-Vorsitzender oder das Ding zu drehen. Ob das mir gelungen wäre, weiß ich nicht.
Ein Versuch wäre es wert gewesen.
Wäre es wert gewesen, aber manchmal laufen die Dinge eben anders. Aber natürlich wäre das möglich gewesen. Aber ganz entscheidend ist wiederum, dass Fischer eine Schlüsselrolle hatte, hätte ich erkannt, dass die Grünen so kriegslüstern sind, wie mein Freund Peter Scholl-Latour es formuliert hat.
Ja.
Hätte ich das gesehen, hätte es keine rot-grüne Regierung gegeben.
Aber das haben Sie nicht gesehen, denn, weil Sie haben gedacht, die Grünen sind für den Frieden.
Ja, ja, wir sind für den Frieden. Ich war ja mit Ihnen bei allen Friedensdemonstrationen. Es war ja damals so, dass Gerhard Schröder, mit dem ich ja wieder im Gespräch bin.
Ihr habt euch wieder getroffen, oder? Zum 80. Geburtstag sind beide zusammengekommen. Ist es richtig? Habe ich gehört aus der Presse.
Ja, dass er eigentlich eine große Koalition wollte. Das ist damals auch. Und ich damals eben in der Tradition der Grünen gedacht habe, nein, ich brauche die Grünen, um eben auch sicher zu sein, dass es da an der Stelle keine Abweichung gibt.
Das war noch die Idee, wir haben zusammen gegen Pershing demonstriert.
Ich habe die Grünen noch mit Peter, ich sag mal, mit Peter Kelly verwechselt. Das war aber schon mal ein großer Irrtum.
Ja, für mich ist es einfach sehr interessant, weil ich finde eigentlich von 45 bis 95, ich sag mal 50 Jahre lang, war Deutschland an keinem Krieg beteiligt. Finde ich sehr gut. Dann gab es eine erste Operation, wo man mit Tornados in den Balkan geflogen ist, aber das war noch nicht mit Bomben abwerfen, sondern war nur Aufklärung. Aber dann 99 war für mich der erste große Bruch mit der Bombardierung von Serbien. Dann 2001, nach 9-11, das wir jetzt gar nicht auseinandernehmen, ist man nach Afghanistan gegangen, aber nach 20 Jahren eben die Bilanz an der Seite der USA ins Verderben. Es war einfach eine Niederlage und es war falsch. Dann hat man 2015 an der Seite der USA war man in Syrien aktiv, man hat keine Bomben geworfen, aber man hat Luftaufklärung gemacht. Und jetzt ist man an den Seiten der USA in der Ukraine reingerastet. Irgendwann frage ich mich, ja, wann merkt man denn, dass das nie gut endet? Es endet ja nie gut.
Ja, Sie haben ja...
Also muss man nicht nach Taiwan fahren.
Sie haben mir die Frage gestellt, warum also das nicht diskutiert wird. Also ja. Ich will mal einen weiteren Hinweis geben, der wirklich denen nicht klar ist. Also... Das Migrationsthema ist jetzt das entscheidende Thema.
Ja.
Ja, wie können wir die Migration bewältigen? Jetzt müsste man nur mal ein bisschen in der Lage sein, nachzudenken. Sind die aber nicht. Denn sie kämen vielleicht auf die Idee, dass die Ukrainer und die Afghanen und die Syrer und die alle zu uns kommen.
Die Libyer.
Dass sie alle nur zu uns kommen, weil die USA da ihre Bomben abwerfen und dann verschwinden.
Ja.
Oder Bomben abwerfen lassen in dem Fall. Jetzt im Fall der Ukraine. So, also insofern, wenn man also wirklich die Migrationskrise in den Griff kriegen will, dann muss man die US-Kriege zu beenden.
Und das wird wie gespalten? Also und die Kriege anzusprechen, ja, und die Migrationsprobleme.
Wie gesagt, wenn ich damals in der Regierung gewesen wäre und Trump hätte seine unverschämte Forderung mit den 2% vorgebracht, hätte ich ihm gesagt, auch da sind die Deutschen Hanswurste. Nicht in der Lage. Er hat ihm gesagt, pass mal auf, zuerst übernimmst du mal Kosten jetzt der Flüchtlinge für alles, was ihr also
hier habt.
Und dann rechnen wir mal wieder. Ja?
Genau.
Du kannst uns nicht also die ganzen Flüchtlinge also praktisch vor die Haustür schicken und ihr kümmert euch nicht darum, um diese Folge eures Krieges, jetzt rechnen wir das mal, genau. Da musst du noch was mehr noch drauf zahlen.
Aber das fehlt ja, dieser Mut zum Widerspruch.
Fehlt völlig.
Herr Lafontaine, wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Ich finde es super spannend. Ich würde gerne lange mit Ihnen sprechen. Jetzt vielleicht noch, wenn Sie jetzt einen 15-Jährigen oder ein 15-jähriges Mädchen oder einen 15-jährigen Jungen vor sich sehen, rein geistig, und die sind für den Frieden engagiert. Ja? Und Sie sind jetzt ein sehr erfahrener Mensch, der sehr viel erlebt hat über die letzten 80 Jahre. Was würden Sie dem mitgeben? An was soll er sich orientieren? Weil heute ist ja auch ein Chaos, wo die jungen Menschen fragen, was ist eigentlich hier los? Aber die haben schon manchmal eine ganz klare Ausrichtung für den Frieden. Aber die wissen halt jetzt nicht, auf was sollen sie achten.
Ja gut, ich werde manchmal von jungen Menschen gefragt, was eigentlich der Sinn des Lebens? Und dann sage ich immer, für mich ist der Sinn des Lebens die Liebe. Und zwar im weitesten Sinne. Mhm. Also nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, die Liebe zwischen Menschen, zwischen Kindern, innerhalb der Familie, was weiß ich. Auch die Liebe zur Natur, auch die Liebe zur Kunst und so weiter und so weiter. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Und wenn ihr die Liebe zu den Menschen habt, dann ist das zunächst schon mal die Grundlage für den Frieden.
Ja.
Und zwar eben, das muss also eigentlich eure oberste Moral oder euer oberstes Gesetz sein. Und wenn das wirklich dieses Gefühl vorhanden ist, dann ist auch die Chance für den Frieden gegeben. Und das haben wir jetzt ja in dem Gespräch die ganze Zeit gesehen. Und ich würde also den Menschen, engagiert euch immer für Menschen, die leiden. Ja, und dann würde man jetzt zum Beispiel eine Demonstration engagieren, wo für die Palästinenser und für die Israelis demonstriert wird, wie das auch dieser hervorragende Barrenbäum mit seinem Orchester da versucht oder so, dass man eben die Menschen zusammenführt.
Menschheitsfamilie.
Ja, Menschheitsfamilie. Deshalb finde ich den Begriff so gut. Das ist einfach der Mitmensch und das Mitleiden. Das ist für mich immer die Basis einer guten Politik gewesen. Da kommt man zur Sozialpolitik. Und wenn man mit der Natur mitleidet, dann kommt man auch eben zum Naturschutz, um ein altes Wort zu gebrauchen, nicht nur von Klimaschutz oder Klima zu reden. Also das ist für mich das, was ich sage. Engagier dich dann in einer der Organisationen, die eben dafür, also für diese Idee eintreten.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Orientiert euch an der Liebe. Herr Lafontaine, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es eine interessante Diskussion. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen.